Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Meine heutigen Gäste sind Herbert Haas und Sandra Gabler. Und wer beide jetzt gerade einmal nicht kennt, darf ich sie einmal kurz näher vorstellen, beziehungsweise darf ich das Unternehmen kurz näher vorstellen, für das ich denn tätig bin. Und ich glaube mal, das wird mitunter fast jeder denn in Österreich auch kennen. Es ist nämlich Foodora. Und Foodora ist in Österreich eine der führenden Online-Bestellplattformen für Essenslieferungen und Lebensmittellieferungen. Ja, die es den Kunden ermöglicht, eine vielfältige Auswahl an köstlichen Gerichten und Nahrungsmitteln bequem zu bestellen und direkt nach Hause liefern zu lassen. Unabhängig von dem Standort in Österreich bietet Foodora eine breite Palette an gastronomischen Optionen, von saftigen Burgern über knusprige Pizza bis hin, ja, zu Sushi und vielen, vielen mehr. Foodora ist ein Teil des Berliner Unternehmens Delivery Hero, das in über 70 Ländern Portale für Online-Essenszustellungen und Lebensmittellieferungen betreibt. Mehr als 2600 Kuriere und Kurierinnen sind unterwegs, stellen über die Foodora-Plattformen Speisen der angesagtesten Restaurants zu und liefern sie direkt bis zu deiner Haustür. Ja, und besonders freut es mich, heute den Geschäftsführer von Österreich, Herbert Haas, und Sandra Gabler, Director Marketing von Foodora Österreich, begrüßen zu dürfen. Hallo, ihr beiden.
Hallo zusammen. Lieber Harald, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen.
Hallo, vielen Dank für das schöne Intro. Hätte ich nicht schon gegessen, hätte ich spätestens jetzt Hunger.
Ja, wunderbar. Vielleicht kurz mal eine Frage an den Herbert. Ja, Geschäftsführer Foodora Österreich. Was fällt denn da so alles mit rein in die Geschäftsführung betreffend Foodora Österreich, weil ihr seid ja auch ein internationaler Konzern. Inwieweit bist du da frei in Österreich? Inwieweit gibt es die Vorgaben? Wie muss ich mir das alles vorstellen?
Absolut. Also da fällt einmal grundsätzlich sehr, sehr vieles mit rein. Ja, wir sind Teil von Delivery Hero global. Und Teil der Foodora-Familie in Europa, aber sind gerade für unsere Branche sehr dezentralisiert aufgestellt. Also was fällt da alles mit rein? Von Logistik über Commercial, also quasi die Auswahl der Restaurantpartner und auch sonstigen Partner, sowie die Zusammenarbeit, unser Marketing lokal, aber ganz genauso die weiteren Unternehmensfunktionen wie Finance und People und Product und Business Development und natürlich auch die Truppe, die sich bei uns mit sowohl den Foodora Markets als auch unseren Partnern im Einzelhandel beschäftigt. Also ein sehr, sehr breites Spektrum und mit unseren über 200 Mitarbeitern in Österreich auch wirklich eine sehr starke und lokale Mannschaft, die hier aufgestellt ist.
Wie hat sich denn eigentlich Foodora jetzt in Österreich entwickelt? Man muss dazu sagen, Foodora heißt ja seit einigen Monaten. Davor gab es ja einen anderen Namen. Seit wann seid ihr denn überhaupt in Österreich und wie hat sich das Ganze so entwickelt?
Genau, richtig. Also seit Mai sind wir jetzt, und da muss man in einer kleinen Klammer sagen, wieder als Foodora in Österreich aktiv. Davor waren wir Miam. Und wenn man 4, 5 Jahre zurückblickt, dann waren wir eine Zeit lang sogar Foodora und Miam. Foodora mit einem starken Wien-Fokus und Miam damals schon österreichweit, wurde dann in Miam quasi zusammengefasst und jetzt im Mai auf Foodora umgebrandet. Und das hat nicht nur in Österreich stattgefunden, sondern in all unseren 8 Märkten als Foodora-Familie. In Europa sind wir jetzt unter einer einheitlichen Marke unterwegs.
Wart ihr davor in diesen 8 Märkten in 8 verschiedenen Märkten unterwegs, sodass es jetzt quasi zu einer Einheit kam?
Also wir waren in Skandinavien bereits unter Foodora unterwegs, in Norwegen, Schweden und Finnland bereits seit einigen Jahren, in Dänemark seit dem Vorjahr und sind aber jetzt auch in der Slowakei, Ungarn, Tschechien und Österreich zu Foodora gewechselt.
Macht irgendwann einmal Sinn, oder? Also wenn man alles zusammen unter einen Dach bringt, oder?
Absolut, absolut. Also Die Sandra ist da natürlich noch eine deutlich bessere Ansprechpartnerin, aber gerade auch aus Marketingperspektive und Markenaufbauperspektive ist natürlich eine starke Marke über all unsere europäischen Märkte ein signifikanter Vorteil zu dem Stadium, das wir davor hatten. Ganz klar.
Da muss ich natürlich gleich jetzt noch einmal reingehen oder beziehungsweise die Sandra dennoch fragen. Ja, es macht natürlich klarerweise Sinn, nicht, wenn man in 8 Märkten mit dem gleichen Namen unterwegs ist. Doch auch, so sagt man zumindest so in der Marketinglehre, hat man natürlich auch ja eine Menge Markenwert wieder vernichtet jetzt einmal, nicht, wenn man von einer Marke auf die andere wechselt. Denn mitunter kann man das irgendwie beziffern oder so etwas? Oder wie schwierig, wie schnell geht so eine Umstellung jetzt eigentlich mal?
Also von allem, was wir bisher sehen, und ich hatte ja die große Freude, dass ich zu Foodora dazugekommen bin, genau zu dem Zeitpunkt, als Foodora hier quasi wieder entstanden ist im Mai. Aber von allem, was wir sehen, funktioniert dieser Shift, sage ich einmal, oder diese Umstellung auch auf Kundinnen- und Kundenseite sehr gut. Also wir haben das Team hier ja auch sehr lange vorbereitet, sowohl in der Kommunikation in der App als auch in der Außenkommunikation. Wir hatten dann auch rund um den Rebrand einen sehr deutlich sichtbaren Außenauftritt, auch in klassischen Medien. Und wir sehen auch, wenn wir uns Markenbekanntheit anschauen, dass dieser Shift sehr gut funktioniert. Weiß nicht, Herbert, ob du da noch was ergänzen möchtest aus deiner Perspektive, aus der Zeit davor, quasi vor Mai.
Na, ich denke vielleicht noch zwei kurze Punkte. Also das eine ist, ich glaube, wir haben jetzt mit Foodora auch die Möglichkeit, die Marke noch einmal ganz anders aufzuladen, auch ganz anders emotional aufzuladen, als es mir vielleicht in der Vergangenheit gelungen ist. Und das Zweite, und das ist ein bisschen eine technischere Aussage, aber gerade auch das Thema, dass Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich keine App deinstallieren und neu installieren mussten, sondern sich die App quasi mitentwickelt hat von Miam zu Foodora, hat sich in unserer Umstellung als sehr, sehr hilfreich erwiesen.
Wenn man jetzt mal drüber nachdenkt und sagt, okay, es sind ja jeden Tag über 100 Radfahrer, ja, Boten unterwegs, die den Rucksack am Rücken haben, so ist das ja vielleicht etwas leichter, als wie es ein anderes Unternehmen hat, weil ihr ja jeden Tag die Botschaft auf der Straße mittransportiert, oder?
Wir nicken gerade beide und überlegen gerade, wie wir das Nicken dann noch artikuliert. Aber ja, das ist ganz, ganz definitiv so. Also die Fahrerinnen und Fahrer sind sicher eines der sichtbarsten Elemente auch jetzt rein auch im Straßenbild und dementsprechend auch natürlich sehr, sehr große Sichtbarkeit für die Marke. Und dass hier jetzt inzwischen schon sehr viel Pink oder eigentlich ausschließlich Pink unterwegs ist und wo früher grün war, das hilft Foodora natürlich jetzt auch laufend.
Ja, das heißt, ich könnte mir eigentlich also unter klassischer Werbung, wenn irgendwo aufpoppen würde, Out of Home beispielsweise, dann kann ich das eigentlich durchstreichen, weil eure Boten sind ja jeden Tag unterwegs.
Das
Ich
würde ich
denke, wir
jetzt.
brauchen beides. Ich
Ja.
denke, wir brauchen beides, ja. Aber natürlich, unsere Botinnen und Boten, die in Pink durch alle größeren Städte Österreichs radeln in den meisten Fällen, klar, sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unseres Marketingmixes, ja.
Gehen
Vor allem
wir doch
auch
überhaupt einmal rein, vielleicht ein bisschen noch zurück denn auch. Wie hat sich denn mitunter so generell das entwickelt jetzt einmal, was das Thema Lieferdienste betrifft? Wir wissen alle oder wir kennen ja alle vielfach nicht, Corona war, was das betrifft, wahrscheinlich jetzt einmal der große Treiber denn auch. Aber wie sah so den Markt vielleicht vor Corona aus und wie hat sich das seither mitunter entwickelt? Wer kann uns so besser einen Überblick geben? Du, Herbert oder?
Also ich beginne mal und die Sandra bessert dann die Fehler aus. Ich glaube ganz grundsätzlich, genau wie du richtig beschreibst, Harald, in Wahrheit gibt es drei Phasen, wenn man jetzt so auf die Entwicklung der Lieferdienste zurückblickt. Die erste Phase, und das ist ein bisschen eine längere Phase, ist so bis Corona. Und bis Corona, man sieht signifikante Wachstumsraten jedes Jahr, das Geschäft wächst ganz grundsätzlich, neue Marktteilnehmer kommen dazu, andere Marktteilnehmer verlassen den Markt auch wieder. Und es ist in sehr vielen Fällen, sowohl bei Kundinnen und Kunden, aber auch bei Partnerinnen und Partnern, ich sag mal, etwas Entwicklungsarbeit. Ja? Also einerseits den Service zu erklären, aber natürlich auch den Mehrwert für Partnerinnen und Partner zu erklären. Dann kommt die Corona-Phase, die, genau wie du richtig ansprichst, natürlich ein signifikanter Katalysator für die gesamte Branche war. Also einerseits hat man natürlich Konsumentinnen und Konsumenten, die ihr Leben bis zu einem gewissen Grad umstrukturieren müssen. Teilweise aus quasi eigenen Motiven heraus, teilweise aber auch durch Lockdowns getrieben natürlich. Gleichzeitig hat man eine Vielzahl an Partnerinnen und Partnern, denen man gerade in der Phase Geschäftstätigkeit ermöglicht, die sonst de facto nicht möglich war. Und als dritten Bestandteil hat man natürlich auch die Möglichkeit und hatten wir dann auch die Möglichkeit während Corona noch einmal einer signifikant größeren Menge an Botinnen und Boten einen Job anzubieten. Also von dem her natürlich für die Industrie zwei prägende Jahre und zwei prägende Jahre, die auch durch starkes Wachstum getrieben waren. Und dann kam das große Fragezeichen. Und ich glaube, das große Fragezeichen war sowohl in den Medien als auch natürlich teilweise in der Industrie: Wohin geht denn die Reise jetzt weiter? Also sprich, bleiben Lieferdienste eigentlich Teil des Stadtbildes, wie es während Corona war, oder wird es wieder zurückgehen? Und ich glaube, basierend auf vielen Daten, die wir haben und auch dem Foodora Trend Monitor, den wir vor knapp 2 Monaten publiziert haben, können wir sagen, die Nach-Corona-Phase ist eine weitere Phase in der Entwicklung der Industrie beziehungsweise der Dienstleistung, wo Essen liefern lassen und in weiterer Folge jetzt auch immer mehr Lebensmittel und andere Güter des täglichen Gebrauchs liefern lassen, ein fixer Bestandteil in der breiten Gesellschaft in Österreich geworden sind oder ist. Also nur um eine Zahl kurz zu nennen, und wir sprechen dann vielleicht später ja noch mehr im Detail drüber. Aber aus unserem Foodora Trend Monitor geht hervor, dass zwischen 18 und 65-Jährigen in Österreich im Schnitt jede Person oder jede zweite Person einmal pro Monat oder öfters bei einem Lieferservice bestellt. Also das heißt, wir sind weit weg von einem Nischenphänomen, wir sind weit weg von ganz spezifischen Zielgruppen. Es ist wirklich der Massenmarkt mittlerweile. Und deswegen können wir jetzt auch 1,5 Jahre nach dem letzten Lockdown sagen, also wir sind als Plattform weiter gewachsen, sowohl was Kundinnen und Kunden, aber auch was Partnerinnen und Partner und auch was Rider betrifft. Also von dem her diesen großen Rückfall zu einer Vor-Corona-Marktgröße hat es aus unserer Sicht nicht gegeben.
Ganz kurz, weil du gesagt hast, Massenmarkt. Ein Massenmarkt, den ich aber natürlich auch nur in Städten erleben kann, die ja bestimmte Größe haben. Ab welcher Größe macht es denn eigentlich Sinn mitunter? Oder ab welcher Größe seid ihr tätig im Moment in Österreich? Wie groß muss eine Stadt sein, damit es überhaupt Sinn ergibt?
Ja, ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da muss man ganz kurz einen halben Schritt zurück machen und unterscheiden. Das eine ist, wir sind in knapp 40 Städten in Österreich mit unserer eigenen Flotte unterwegs. Das heißt, die Partnerinnen, Partner oder auch der Einzelhändler hat kein Lieferangebot oder möchte trotzdem unsere Logistikflotte quasi nutzen, dann übernehmen wir die Logistikdienstleistung. Das sind knapp 40 Städte in Österreich. Wir könnten uns jetzt die Bevölkerungszahlen genauer anschauen, aber da wird man schon relativ klein, wenn man Österreich so ansieht. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch ganz, ganz viele kleinere Orte, kleinere Städte und Gemeinden, wo es bereits Restaurants, in den meisten Fällen Restaurants gibt, die eigenen Lieferdienst anbieten. Die sagen, sie haben die eigene Logistik, wo dann Unternehmen wie Foodora die Position einnehmen, um quasi Kundinnen und Kunden mit dem Restaurant zusammenzuführen, aber nicht die Logistikdienstleistung. Und wenn man die jetzt mit einrechnet, dann sind wir in Österreich in über 400 bis 500 Ortschaften, Gemeinden und Städten vertreten. Also da wird es dann wirklich schon relativ kleinteilig.
Das heißt, da bietet ihr quasi die IT-Dienstleistung an, die Plattform an, aber nicht mehr die Logistik, oder? Habe ich das jetzt so richtig verstanden?
Genau, die IT und natürlich auch ganz wichtig die Marketing-Dienstleistung und Sichtbarkeit.
Sichtbarkeit nicht und natürlich auch die Verrechnung und das alles, klarerweise, oder?
Genau.
Ihr habt ja zweierlei Kunden. Zum einen ist es der Endkonsument, der bei euch bestellt, aber der andere Kunde ist ja klarerweise auch die Gastronomie jetzt einmal, die Restaurants und das alles, das sind ja auch die Kunden von euch, weil ihr bietet im Wesentlichen Logistik, Plattform, das Zusammenkommen von Konsumenten und Restaurants an. Ja, kann eigentlich jeder zu euch kommen, der ein Restaurant betreibt? Welche Kriterien musst du eigentlich erfüllen? Wie läuft das eigentlich oder gibt es auch nur, wenn ihr sagt, okay, wir haben schon relativ viel Italiener drinnen, wir brauchen unbedingt etwas anderes, Italiener können wir jetzt im Moment keinen aufnehmen. Wie funktioniert so etwas? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also es funktioniert insgesamt natürlich in beide Richtungen. Also gerade wenn man jetzt über Restaurantpartnerinnen und Restaurantpartner nachdenkt, es funktioniert in beide Richtungen. Also einerseits kann sich definitiv jedes Restaurant und jeder Restaurantbetreiber sehr, sehr gerne bei uns melden. Und in erster Linie geht es darum, dass Qualitätsstandards, Hygienestandards und so weiter eingehalten sind. Ja. Und dann gibt es natürlich auch die Ansprache durch uns, wo wir einerseits natürlich auf Restaurantpartner zugehen, unabhängig davon, ob sie jetzt besondere Größe haben, ob sie jetzt vielleicht, genau wie du richtig ansprichst, wir haben in einem, ich sage jetzt mal, Bezirk in Wien 10 Italiener, aber kein thailändisches Restaurant, dann wäre es natürlich für unsere Kundinnen und Kunden oder Endkundinnen und Endkunden natürlich sehr relevant, da auch ein thailändisches Angebot zu haben. Also das machen wir natürlich auch. Und gleichzeitig gehen wir auch natürlich ganz aktiv auf neue Restaurants zu. Weil ein Teil dessen, was wir hier tun, ist natürlich unseren Kundinnen und Kunden, die Essen bestellen wollen oder die Lebensmittel bestellen wollen, die Apothekenprodukte bestellen wollen, die bestmögliche Auswahl, die breiteste Auswahl, aber eine qualitativ gesicherte Auswahl anzubieten.
Gehen wir zurück zur Auswahl. Vielleicht ist das nicht immer jedem klar. Was kann ich bei euch alles bestellen jetzt noch außer Essen?
Ja, was kannst du bei uns bestellen außer Essen? Also du kannst bei uns mittlerweile in Österreich sehr, sehr breitflächig Lebensmittel bestellen. Du kannst, würde ich sagen, die klassischen Snacks und Getränke bestellen. Du kannst aber genauso Apothekenprodukte bestellen. Also wir arbeiten mit knapp 30 Apotheken in Österreich zusammen. Gerade wenn man sich so die Situation vorstellt, man selbst krank oder Kind krank, möchte man dann für nicht rezeptpflichtige Apothekenprodukte wirklich das Haus verlassen? In vielen Fällen nicht. Kannst du bei uns ganz genauso bestellen. Du kannst Bücher bestellen, du kannst von Süßwarenläden bestellen. Also das Angebot ist wirklich sehr breit und wird gerade auch auf der Shop-Seite stetig erweitert.
Jetzt müssen wir vielleicht noch zu einem Thema mal reingehen oder vielleicht mal drüber reden auch. Ich habe vor über 30 Jahren im Ferialjob in einer Pizzeria mal gearbeitet. Damals gab es schon Pizzakartons. Was es ja dann lange Zeit ja im Grunde genommen gar nicht gab, war eine gute Verpackung für andere Speisen zum Mitnehmen. Da gab es eigentlich sehr, sehr lange nichts. Dann gab es vor allem Anfang Corona sehr viel Plastik rundherum auch als Verpackung. Wie hat sich denn das geändert so in den letzten, vielleicht einmal 2, 3 Jahren? Wie stark ist das Thema Nachhaltigkeit denn mitunter dazugekommen? Wie viel ist es denn mitunter auch den Konsumenten wert, dass darauf geachtet wird, jetzt einmal auf das Thema Nachhaltigkeit?
Also Sandro, ich beginne vielleicht und du springst dann auch rein. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema ein sehr großes und sehr wichtiges Thema ist, ich glaube, das ist ganz klar. Und das ist in sehr vielen Gesellschaftsteilen mittlerweile auch ganz klar. Was das Lieferessen betrifft, also gibt's mehrere Zugänge, die wir als Unternehmen wählen. Auf der einen Seite zum Beispiel Zusammenarbeit und Kooperation mit der Marke Vital, wo wir gemeinsam mit Restaurants auch quasi wiederverwertbares Geschirr genau für die Essenslieferung etablieren. Auf der anderen Seite ist es dann aber trotzdem so, dass es dem einen oder anderen Konsumenten, der einen oder anderen Konsumentin vielleicht im Zweifel nicht ganz so viel Geld wert ist, nachhaltige Verpackung beim Essensliefern zu bezahlen. Und dementsprechend schauen wir auch darauf, dass auch alle unsere Papier- und Kartonverpackungen, die wir an Restaurants verkaufen bzw. liefern, nach den höchsten EU-Standards, beziehungsweise zum Beispiel unsere Papiertüten über 80% recyceltes Material sind. Also von dem her, ich glaube einerseits, genau wie du richtig sagst, wie viel ist es den Konsumentinnen und Konsumenten wert? Und ich glaube, es gibt definitiv eine Gruppe und die Gruppe wird definitiv größer, die deutlich mehr Wert drauf legen. Es liegt aber auch in der Verantwortung von Unternehmen wie unserem, sicherzustellen, dass wenn wir mit Restaurantpartnerinnen und Partnern arbeiten, auch wir hier die Möglichkeiten bieten, nachhaltig und umweltfreundlich zu arbeiten.
Genau, ich glaube, hätte ich jetzt gar nicht so viel dazu zu ergänzen, außer, glaube ich, nochmal den Punkt, dass es natürlich eben, so wie du sagst, aber auch eine Frage ist von Nachfrage und auch steigender Nachfrage auf Kundinnen- und Kundenseite. Und gerade wenn man sich die öffentliche Diskussion ja auch der letzten Jahre rund um das ganze Thema Nachhaltigkeit anschaut, auch in den jüngeren Generationen, würde ich davon ausgehen, dass da auch quasi nachfrageseitig noch einmal einiges kommen wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, dass das Verpackungsthema ist das eine, wenn man über Nachhaltigkeit dann insgesamt spricht, ist in unserem Fall dann, das ist zwar sehr offensichtlich, aber kann man natürlich auch an der Stelle nochmal kurz erwähnen, auch die Frage, wie kommt dieses Essen dann zu den Menschen, die es bestellt haben? Und das ist ja das Fahrrad beziehungsweise E-Bike in den allermeisten Fällen und damit eine sehr offensichtlich umweltfreundliche, aber halt auch sicher nochmal wesentliche Komponente, glaube ich, die man da auch noch mitdenken kann.
Kurz in eigener Sache. Ja, du hast es vielleicht schon gehört, du hast es schon mitbekommen. Am 4. Oktober ist mein neues Buch erschienen. Mein neues Buch nennt sich Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. 151 Stories für deinen Erfolg im Business. Ja, und ich glaube, das trifft mitunter fast auf allen Branchen und Bereichen zu. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich dein Mitbewerb. Aber worum geht's? Ja, wir leben in volatilen Zeiten mit den verschiedensten Krisen und Herausforderungen. Mit einer hohen Inflation und einer Kaufzurückhaltung bei den Konsumenten und einer Investitionsbremse in vielen Unternehmen und Bereichen. Gleichzeitig sind Produkte und Dienstleistungen austauschbarer geworden. Die Konkurrenz oder der Mitbewerb ist auch oft immer nur einen Mausklick entfernt. Und genau aus diesen Gründen ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich intensiv mit dem Thema Marketing, Sales und Kommunikation zu beschäftigen. Denn genau das sind die Punkte, in denen du dich am besten von den anderen abheben kannst. Wie schon gesagt, Produkte und Angebote sind austauschbar. Die Qualität stimmt ohnehin bei den allermeisten, doch der größte Hebel ist die Kommunikation. Wie treten Unternehmen am Markt auf? Wie kommunizieren sie? Und wie werden sie von Kunden auch verstanden? Denn eines ist klar, Menschen kaufen nicht immer die besten Produkte, sie kaufen die Produkte, die sie am besten verstehen. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen, nämlich die besser kommunizieren, die, die im Markt verstanden werden und die Probleme ihrer Kunden lösen. Und all das findest du auf 208 Seiten in meinem neuen Buch. Was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Also geh einfach mal rein in die Shownotes oder geh einfach auf Amazon oder auch in die Buchhandlung. Frag nach meinem Buch, nach meinem Namen, Harald Kopeter, was du nicht verkaufst, verkaufen die anderen. Kauf es, lies es, setze es um und schreib mir ein Feedback. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du mir einfach eine Rückmeldung gibst zu meinem Buch, ob du was drinnen gefunden hast, ob es dir weitergeholfen hat. Ja, ich freue mich darauf. Und jetzt geht's weiter im Podcast.
Aber achte dir auch darauf, was der Restaurantpartner jetzt verwendet, oder gibt es da mitunter auch Vorgaben an den Restaurantpartner, wie das aussehen sollte?
Also es gibt natürlich Gespräche mit den Restaurantpartnerinnen und Partnern und natürlich versuchen wir auch die dazu anzuhalten, so nachhaltig wie möglich damit umzugehen. Eine klassische direkte Vorgabe im Sinn von dieses Geschirr ja, dieses Geschirr nein, gibt's bei uns zum aktuellen Zeitpunkt nicht.
Du hast das vorhin schon einmal erwähnt, ihr habt ja eine aktuelle Umfrage denn auch gemacht, eine aktuelle Studie denn auch zum Essverhalten mitunter der Österreicher. Gib uns doch da einmal einen Einblick zum Essverhalten mitunter der Österreicher. Was sind so die Ergebnisse, die markanten Ergebnisse vielleicht aus dieser Studie und vielleicht die eine oder andere Zahl, die euch besonders überrascht hat vielleicht?
Also wenn es okay ist, würden wir das im Pingpong machen. Wir haben das schon ein paar
Gerne.
Mal nämlich erzählen dürfen in letzter Zeit. Ich glaube, es waren mehrere Dinge, die uns an der Stelle interessiert haben. Das eine war wirklich noch einmal zu verstehen, wie breit ist das Thema auch in der Bevölkerung angekommen, wie sehr wird das auch genutzt, jetzt quasi wirklich in einer repräsentativen Befragung, die jetzt nicht nur unsere eigene Plattform ist, sondern wirklich allgemein in Österreich. Der Herbert hat es eh schon gesagt, da war für uns auch wirklich spannend zu sehen, dass es eben rund die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher ist, die zumindest einmal monatlich bestellt. Und da wirklich auch durch alle Altersgruppen hindurch. Und ich glaube, das war vielleicht für uns so, ich will nicht sagen überraschend, aber trotzdem auch nochmal wirklich interessant zu sehen, dass wir hier jetzt nicht nur von den, sage ich einmal, weiß ich nicht, 18- bis 30-Jährigen oder den jungen Studenten oder so sprechen, Studierenden, die hier bestellen, sondern dass es sich auch in den, weiß ich nicht, 50 oder 55 plus Altersgruppen, ich glaube, es war gut ein Viertel oder so, dass auch dort jeweils nochmal mindestens einmal im Monat bestellt. Also das würde man so vielleicht nicht unbedingt annehmen und dass das auch für alle Bundesländer und Regionen gibt. Natürlich gibt es die Tendenz, dass Wien nochmal so der Bestellweltmeister oder Österreichmeister in dem Fall dann ist, ein Stück weit und nochmal weiter vorne ist mit, ich glaube, 2/3 ungefähr, die mindestens einmal bestellen im Monat, aber grundsätzlich in allen Städten und Bundesländern. Das war so das erste Thema, das uns interessiert hat. Das zweite war so ein bisschen die Frage natürlich, warum bestellt man oder zu welchen Gelegenheiten bestellt man auch? Und ich glaube, da gibt es zwei wesentliche Gründe. Das eine ist alles, was man irgendwie zusammenfassen kann im Bereich Erleichterung im Alltag. Also sei es, dass ich sage, ich komme nach Hause nach einem langen Arbeitstag und bin irgendwie schon zu müde, hab keine Lust mehr zu kochen, habe keine Zeit mehr zu kochen, habe vielleicht auch nicht alles zu Hause, was ich brauche, um da jetzt irgendwie noch einmal zu kochen. Das ist so die eine Gruppe von Gründen, die, glaube ich, auch jedem, die wahrscheinlich von jedem kommen würde, wenn man so ein bisschen fragt, wann bestellst du Essen, ist das sicher eine Situation, an die sich jeder schon mal erinnern kann. Das zweite Thema ist dann so ein bisschen rund um Genuss. Also alles, wo es dann irgendwie darum geht, ich möchte mir etwas gönnen, ich möchte auch vielleicht verschiedene Gerichte ausprobieren. Wir sehen ja auch bei uns auf der Plattform, dass die Vielfalt der Küchenrichtungen deutlich zunimmt. Also das ist ganz viel asiatisch, dass die letzten Jahre Bowls und dazu gekommen sind, dass wir, Herbert bringt dann auch oft so ein bisschen das Beispiel, wenn man vielleicht aus dem Urlaub zurückkommt und man hat dort irgendwie Gerichte ausprobiert, kommt jetzt aus Thailand zurück, hat aber vielleicht nicht diese Gewürze zu Hause oder kann das ehrlicherweise auch nicht selber. Also auch das haben wir gesehen. Es gibt genügend Menschen, die sagen, ich kann jetzt vielleicht auch gar nicht mal so gut kochen. Also so alles, was mit diesem Genuss, Vielfalt, sich belohnen, sich etwas gönnen zu tun hat, ist, glaube ich, so der zweite große Grund, warum man bestellt. Und dann das dritte Thema war für uns natürlich so ein bisschen auch die Frage, was bestellt man? Da haben wir auch unsere eigenen Daten natürlich entsprechend nochmal ausgewertet und auch abgefragt. Herbert, magst du da vielleicht mal so ein bisschen
Gerne.
Durch die Gerichte der österreichischen und internationalen Küche?
Gerne, natürlich. Ich denke, es gibt, also in Wahrheit, ich positioniere es vielleicht in drei Gruppen. Das eine sind so die österreichischen Klassiker. Was essen die Menschen gerne? Nicht zwangsläufig nur bestellen, aber was essen die Menschen gerne? Und das sieht man, dass das Thema rund um Schnitzel und Apfelstrudel und so weiter nicht nur ein Vorurteil ist, sondern auch in repräsentativen Studien bestätigt wird. Mit männlich dominiert vielleicht noch einmal ein bisschen mehr Fleisch und weiblich dominiert vielleicht noch einmal ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Da geht es dann Richtung Knödel und irgendwie Fleckerl und Nockerl. Aber diese Dinge stehen nach wie vor bei den Österreicherinnen und Österreichern absolut sehr, sehr gut da. Dann gibt es so die bisschen klassischeren Lieferspeisen. Harald, du hast die eingangs ja auch in deinem sehr, sehr freundlichen Eingangsstatement schon erwähnt, wo man natürlich in erster Linie mal an die Pizza denkt, dann an den Burger denkt und dann vielleicht als nächstes an die asiatische Küche denkt, da vor allem natürlich Sushi. Und dann gibt es so die dritte Gruppe und das sind ein bisschen so die Newcomer. Einerseits, wie die Sandra gesagt hat, Dinge ausprobieren, Dinge, die man vielleicht auch nicht selbst kochen kann, aber natürlich auch gesellschaftliche Trends, die wir sehen, egal ob das vegetarisch oder vegan ist, ob das ein Trend zu mehr Gesundheit und so gesehen quasi persönlicher Nachhaltigkeit ist. Wir sehen mehr Bowls, wir sehen mehr Salate, wir sehen mehr vegetarische Speisen, einzelne Restaurants, die sich auf vegetarische und vegane Speisen zu 100% fokussieren. Sind bei den großen Gewinnern der letzten ein, zwei Jahre dabei. Also insgesamt, glaube ich, ein sehr, sehr vielfältiges Angebot, das auch sehr vielfältig wahrgenommen wird. Aber es wird definitiv diverser, als es vielleicht noch vor 2, 3 Jahren war.
Und ich glaube,
Gab es
ein,
sonst noch
wenn
so
man vielleicht eine Sache.
Auffälligkeiten jetzt einmal, so ganz besondere Auffälligkeiten vielleicht?
Genau, also ich glaube, wenn wir ein Thema, das uns vielleicht so ein Stück weit überrascht hat, wenn wir nochmal zurückkommen zu der Frage breit etabliert, wo das, finde ich, ein ganz gutes Kennzeichen oder wo es auch nochmal sichtbar wird. Wir haben auch gefragt nach Nutzungssituationen. Ich habe dieses, ich komme am Abend nach einem langen Tag nach Hause schon erwähnt. Es gibt aber natürlich auch, gab auch sehr viel an einem Sonntagnachmittag oder Sonntagabend oder auch im Freundes, in einer größeren Runde von Freunden. Was da aber auch wirklich häufig gekommen ist, ist einerseits rund um Feste oder Feierlichkeiten, wie zum Beispiel Geburtstag oder auch, wenn ich Gäste zu Hause habe und nicht selber kochen kann oder möchte zu dem Zeitpunkt. Und das finde ich oder fanden wir dann schon nochmal wirklich interessant zu sehen, weil wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Jahre zurückdenkt, wäre potenziell die Vorstellung von, ich lade eine größere Runde von Gästen ein und dann bestelle ich zu essen, nicht unbedingt das, wo man gesagt hätte, das macht einen guten Gastgeber oder Gastgeberin irgendwie aus. Also dass hier, glaube ich, auch wirklich das Essen bestellen, sowohl was die Qualität dessen, was man bestellen kann, als auch die Vielfalt, als auch das dann auch wirklich zu machen, auch wirklich in der Breite nochmal angekommen ist, fanden wir interessant zu sehen.
Jetzt muss ich mein persönliches Highlight auch noch teilen. Als großer Sportfan sehr, sehr spannend gefunden. Also dass die Tage mit großen Sportevents jetzt grundsätzlich zu stärkeren Bestelltagen werden, ist noch relativ gut nachvollziehbar, denke ich. Was aber spannend war, ist, dass es offensichtlich in vielen Haushalten so ist, dass dann der ganze Tag ein bisschen anders geplant wird und das Bestellen wirklich ein fixer Bestandteil dessen ist. Also zum Beispiel, egal ob man jetzt das Hahnenkammrennen in Kitzbühel hernimmt oder den Formel 1 Grand Prix in Spielberg oder auch größere andere Sportevents rund um Fußball oder sonstige Sportarten, wir sehen erhöhtes Bestellvolumen, nicht nur auf unserer Plattform, sondern auch quasi in der Umfrage. Und das Spannende ist, dieses Bestellvolumen ist aber nicht nur zur Zeit des Sportevents. Also es geht nicht nur darum zu sagen, ich bestelle jetzt und esse dann vor dem Fernseher, sondern wirklich der Tag wird anders geplant. Und da ist irgendwie Sportevent und Bestellen sind zwei entscheidende Punkte an diesen Tagen. Das fanden wir auch ganz spannend.
Gibt es noch was Markantes aus der Studie raus? Dann hätte ich noch eine Frage, vielleicht, wenn wir beim Bestellbehalten sind. Inwieweit beeinflussen andere Faktoren mitunter auch das Bestellverhalten? Mir würde jetzt einmal einfallen, es ist ein Regentag, wird da mitunter mehr bestellt, als wie es ist ein schöner Sommertag. Alle können draußen im Gastgarten sitzen. Aber wenn es einmal draußen regnet, wenn es einmal kühler wird, will ich vielleicht am Abend gar nicht mehr rausgehen, wird da mehr bestellt?
Definitiv. Also wir sehen natürlich einmal grundsätzlich eine Saisonalität und genau wie du richtig sagst, Regentage laden natürlich mehr zum Bestellen ein, vor allem wenn Regentage nach vielen Sonnentagen kommen. Was man aber zur Saisonalität sagen muss, und ich glaube, das spricht auch wieder dafür, dass der Markt mittlerweile recht breit ist. Die Saisonalität war in der Vergangenheit deutlich höher. Also sprich, wenn man vor 4, 5, 6 Jahren aufs Volumen übers Jahr verteilt geschaut hat, dann war der Winter deutlich stärker, der Sommer deutlich schwächer. Hatte zum einen damit zu tun, dass Studenten nicht in den großen Städten waren, hatte damit zu tun, dass die, sage ich einmal, Erstzielgruppe der ganzen Lieferdienste mal grundsätzlich eher auf der jüngeren Seite war, wo man vielleicht dann noch einmal ein bisschen mehr dazu tendiert, an schönen Tagen in erster Linie die Zeit draußen, in Gesellschaft oder in Gastgärten, wie du richtig sagst, zu verbringen. Mittlerweile, und ich bringe dann immer meine Eltern als Beispiel, die übrigens auch auf Foodora bestellen, also die Anzahl an Tagen, die sie im Gastgarten verbringen, ist auch in einem schönen Sommer relativ überschaubar. Und dementsprechend flacht natürlich auch die Saisonalität mit der steigenden Marktgröße ein bisschen ab. Aber nach wie vor gibt es Saisonalität und nach wie vor sind die Wintermonate ganz generell von höherem Bestellvolumen gekennzeichnet als die Sommermonate. Eindeutig.
Kann man jetzt auch schon etwas bei den Bestellungen daraus vielleicht ablesen, ableiten oder so etwas, wie sich doch die hohe Inflation mitunter auswirkt auf das Gesamte? Denn es wird ja immer wieder angemerkt auch, also wenn es um das Thema Inflation geht, ja, die Gastronomie ist mitunter auch der Preistreiber und dergleichen und Gastronomie ist teurer geworden. Merkt man das vielleicht bei euch auch dahingehend, dass die Leute sich vielleicht denken, ja, Essen bestelle ich, aber Getränke kaufe ich vielleicht trotzdem vorher im Supermarkt, weil es günstiger ist. Merkt man da etwas oder ist das eigentlich unverändert geblieben über die letzten Monate?
Also ich glaube, grundsätzlich merkt man es in jedem Wirtschaftszweig. Ja. Und ich denke, also das Thema mit Getränken, ich glaube, Getränke, selbst vor der aktuellen inflationären Phase, war es jetzt so, dass Getränke beim Lieferservice einen deutlich geringeren Anteil ausgemacht haben als Speisen. Also das wird natürlich auch von vielen Konsumentinnen und Konsumenten als positiver Nebeneffekt gesehen, wenn ich sage, ich bestelle mir mein Essen, das ich gerne haben möchte zu Hause, aber nehme die Getränke aus dem eigenen Kühlschrank oder wenn die Qualität passt, auch aus der eigenen Wasserleitung. Das ist natürlich ein inhärenter Vorteil des Essen bestellens. Was sehen wir? Wir sehen jetzt nicht zwangsläufig großflächig, dass wir sagen, jetzt bestellt im Schnitt jeder um einmal weniger. Wir sehen auch nicht, dass die Warenkörbe sich signifikant verändern. Was wir aber schon sehen, und das ist ganz spannend, was wir sehen, ist zum Beispiel ein stärkerer Anstieg rund um den Monatsanfang, wenn Kundinnen und Kunden quasi auch das Gehalt aufs Konto bekommen. Es war in der Vergangenheit nicht so stark, wie wir es jetzt sehen, aber jetzt sehen wir es immer mehr. Also wir sehen natürlich, genauso wie viele, viele andere Branchen, auch die Auswirkungen, die das aktuelle inflationäre Umfeld auf die Österreicherinnen und Österreicher hat. Ich glaube, vielleicht auch noch ganz kurz zu dem Thema Gastronomie als Preistreiber. Ich glaube, natürlich, es gibt sicher Fälle, wo Preise signifikant angehoben wurden. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Restaurantpartnerinnen und Partner, die wir haben, wo die Preise sich im letzten Jahr deutlich unter Inflation verändert haben und deutlich unter Lebensmittelkosten verändert haben. Also ich glaube, auch das ist, ja, natürlich findet teilweise statt. Ich glaube, ich kann aber als allgemeine Aussage wahrscheinlich so auch nicht treffen.
Und vielleicht kann man da auch noch mal kurz ergänzen, hängt nicht direkt mit der Frage der Inflation zusammen, weil es unser genereller Anspruch ist, aber ist jetzt natürlich noch mal mehr auch ein Thema vielleicht, dass wir ja auch laufend mit unseren Restaurantpartnern an Kampagnen arbeiten, wo wir wirklich verschiedenste Deal-Offer, sei es jetzt irgendwie -50%-Kampagnen, die wir gerade gemacht haben mit mehreren hundert Restaurants in Österreich oder 1+1-Kampagnen, die Kundinnen und Kunden dann nutzen können. Also das ist etwas, wo wir ganz generell auch nochmal das Ziel haben, dass es neben dem laufenden Angebot auch immer nochmal spannende Deals und Zucker quasi geben soll auf der Plattform, die man finden kann.
Genau, und wenn ich vielleicht neben zu dem ganzen Thema Inflation neben den Deals, die ich gerade erwähnt habe, noch einmal einen anderen Punkt ergänzen darf, dann ist das Foodora Pro, das wir seit einigen Monaten jetzt auch in der App live haben. Das ist Foodora Pro. Foodora Pro ist ein Abo-Modell, mit dem man gegen eine geringe monatliche Gebühr sich die Lieferkosten einerseits spart und vor allem, und ich glaube, das ist auch der wesentliche Nutzen dann nochmal zusätzlich für die Kunden und Kundinnen, mindestens -15%, also 15% Rabatt bekommt bei allen Restaurants, die teilnehmen und das nicht nur auf einzelne Gerichte, sondern wirklich auf die komplette Karte, während man das Abo eben nutzt. Also sowohl die Lieferung als auch dann bei vielen teilnehmenden Restaurants dann noch einmal entsprechenden Rabatt auf alle Gerichte in dem jeweiligen Restaurant. Ich glaube, das ist auch noch einmal ein Zusatzangebot, das für viele gerade das Thema Leistbarkeit noch einmal attraktiver macht und wo wir auch der erste Anbieter jetzt in Österreich sind, der das in der Form zugänglich macht.
Wie stelle ich mir das vor? Ist das so ähnlich wie Amazon Prime beispielsweise? Da bezahle ich auch eine monatliche Gebühr, habe aber dann keine Lieferkosten mehr bei den allermeisten Produkten, oder?
Genau, also man kann das sicher ein Stück weit vergleichen, dass man eben eine monatliche Gebühr hat und dann entsprechend Kernleistungen des, des Services kostenlos oder deutlich vergünstigt sind. Ich glaube, Lieferung ist das eine, ist sicher für viele ein wesentlicher Punkt, aber eben vor allem auch dann noch einmal das, die zusätzlichen Rabatte bei den Restaurants, wo auch wirklich jetzt laufend noch einmal welche dazukommen, weil das gerade für Restaurants natürlich auch noch mal eine gute Möglichkeit der zusätzlichen Sichtbarkeit auch für die bei den Kunden ist.
Verstehe. Ganz interessante Lösungen auch, nicht? Weil man sagt immer wieder, nicht? Also spezielle Abo-Modelle nicht, sind ja interessant, nicht? Und gleichzeitig eine gute Kundenbindung und der Kunde hat einen wesentlichen Vorteil dabei. Das führt mich vielleicht gleich zu einer weiteren Frage und wenn ich schon die Gelegenheit habe und das Director Marketing auch mit dabei, nämlich Sandra, dann reden wir gleich einmal darüber, wie kommen denn üblicherweise die neuen Kunden zu euch? Über welche Kanäle generiert ihr eigentlich die meisten neuen Kunden? Auf welchen Kanälen seid ihr mitunter besonders präsent denn im Grunde genommen auch? Oder wohin fließt vielleicht auch das meiste Budget?
Also es ist, ich glaube, wir sind so wie unsere Zielgruppe relativ breit ist, so ist es auch auf unser Media-Mix und Marketing-Mix sehr breit. Also man hat uns gerade in den größeren Städten sicher in den letzten Monaten in Out of Home, auf dem einen oder anderen Citylight oder Plakat oder auch Megaboard gesehen. Man sieht uns hoffentlich regelmäßig immer wieder auch mal im Fernsehen. Man sieht uns aber natürlich naheliegenderweise auch online, sowohl auf Kanälen wie YouTube, also Bewegtbildumfeldern, als auch im klassischen Display-Bereich. Und ich würde sagen, aus all diesen Kanälen kommen auch entsprechend dann Kundinnen und Kunden natürlich unterschiedlich deutlich, sage ich einmal, messbar oder nachvollziehbar, weil jemand, der ein Plakat zum Beispiel sieht und dann direkt die App herunterlädt, ist nicht 1:1 bekanntermaßen so zuordnenbar wie vielleicht jemand aus online. Insofern ist es auch da ein Mix, aber ich würde sagen, so breit eben wie die Zielgruppe, so breit auch der Kanalmix.
Aber da war jetzt Print beispielsweise oder Radio oder so etwas, war jetzt nicht dabei in deinen Aussagen. Also das ist relativ oder eigentlich fast null, oder?
Also das ist jetzt auf die letzten Monate zurückgeschaut, war es jetzt nicht das Thema für, wenn man beim YAM noch einmal in die Historie geht, gab es auch das schon. Ich würde es auch für die Zukunft nicht ausschließen, aber war jetzt rund um, sage ich mal, die Markeneinführung nicht im Hauptfokus. Nein.
Vielleicht noch, gibt es eigentlich, oder was würdest du jetzt mal sagen auf Director Marketing auch, was ist der große Unterschied vielleicht? Oder auf welche Stärken setzt ihr im Bereich von Marketing?
Stärken jetzt in welcher Hinsicht meinst du Maßnahmen?
Stärken, die ihr hervorhebt, nicht? Warum ich zu Foodora gehen sollte, warum ich die Foodora-App wählen sollte.
Ja, also auch da glaube ich wieder, so wie wir es jetzt eh schon ein paar Mal gesagt haben, aber ich glaube wirklich so breit, wie die Menschen auch sind, die wir ansprechen, so breit müssen wir auch sein. Insofern, ich glaube, es ist für uns wirklich zu zeigen, und wir haben ja auch jetzt mit diesem Grundansatz in der Kampagne, so wie ich es will, das Ziel wirklich auch zu sagen, in jedem Moment, in dem ich jetzt Lust habe auf Essen und sei es die noch so ungewöhnlichste vielleicht Situation oder das ungewöhnlichste Essen, das ich jetzt gerade haben möchte, und wenn es die Pizza zum Frühstück ist, dann kann ich bestellen oder kann ich quasi mir diesen Wunsch erfüllen, mir diese Freiheit auch nehmen, das zu tun. Das ist eher, glaube ich, so ein Grund Mindset und Lebensgefühl an der Stelle, das auch relativ breit Menschen abholt. Und um das auch zu ermöglichen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auch sehr breit dann entsprechend sind mit der App und den Restaurantpartnern, so wie es Herbert auch schon vorher erzählt hat, auch was die Küchenrichtungen angeht, und dass wir das dann auch auf der Logistikseite zu den Menschen bekommen. Deswegen glaube ich, ist es bei uns wirklich immer auch ein Zusammenspiel zwischen uns im Marketing, den Kollegen, Kolleginnen in der Logistik und auch im Commercial, also Richtung Restaurantpartnern.
Wo ist es eigentlich oder wo ist eigentlich die größte Herausforderung, die entsprechenden Restaurantpartner zu finden, die entsprechenden Botinnen und Boten zu finden? Wo habt ihr eigentlich die besonderen Herausforderungen? Vielleicht wieder eine Frage an den Herbert auch, nicht? Also, weil vielfach wird ja klarerweise geschrieben und gesagt auch, es ist schwierig, in der Gastronomie Leute zu finden. Die haben dann natürlich wiederum Schwierigkeiten, entsprechend in dieser Zeit vielleicht auch die Gerichte zuzubereiten. Aber generell trifft das auch euch, dass ihr zu wenige vielleicht Mitarbeiter oder die Partner zu wenige Mitarbeiter haben? Was sind so vielleicht die Schwierigkeiten oder die Herausforderungen speziell bei euch in eurer Branche?
Ja, absolut. Also ich denke Personalmangel, gerade auch in der Gastro, gibt's definitiv. Und natürlich trifft das dann auch in manchen Fällen uns. Ich glaube, wenn du aber grundsätzlich nach der größten Herausforderung fragst, dann gibt's natürlich drei ganz, ganz wichtige Herausforderungen, denen wir uns jeden Tag stellen. Das eine ist, Kundinnen und Kunden nicht nur auf unsere Plattform zu bekommen, sondern dann ihnen auch das Erlebnis zu geben, dass sie suchen auf unserer Plattform. Und wie die Sandra schon gesagt hat, da geht es um Auswahl, da geht es um Lieferqualität, da geht es natürlich um Qualität der Speisen, da geht es um App-Nutzung und so weiter. Dann die nächste Herausforderung ist, wie du richtig angesprochen hast, wir brauchen selbstverständlich Partnerinnen und Partner, sowohl auf der Restaurantseite als auch auf der Einzelhandelsseite. Und da ist es natürlich ganz entscheidend, genau wie bei den Kundinnen und Kunden, nicht nur die auf die Plattform zu bekommen und zu sagen, so, und jetzt mach da doch bitte mal mit, sondern unterm Strich muss es auch für die Partnerinnen und Partner ein nachhaltiges Geschäftsmodell sein. Und das müssen wir gewährleisten. Und das nicht nur hin und wieder, sondern jeden Tag. Und dann gibt es natürlich noch die dritte ganz wichtige Gruppe der Botinnen und Boten. Und in Wahrheit aber wieder die gleiche Herausforderung. Die richtigen Leute in der richtigen Menge dafür zu bekommen, für uns und mit uns zu arbeiten und dann aber auch der bestmögliche Dienstgeber bzw. Arbeitgeber in dem Bereich zu sein und zu sagen, okay, für Foodora fahren, egal ob mit dem Rad, mit dem E-Bike, mit dem E-Scooter oder in manchen österreichischen Städten dann auch mit dem Auto, ist die beste Möglichkeit, die ich gerade habe, macht mir Spaß und das will ich tun. Und das, was aber dann wirklich spannend wird, ist, wenn eine dieser drei Gruppen oder wenn eine dieser drei Herausforderungen nicht gemeistert wird, dann funktioniert es für die anderen beiden nicht mehr. Und wenn unsere Fahrerinnen und Fahrer zu spät zum Restaurant kommen, dann ist nicht nur der Restaurantpartner unglücklich, weil das Essen herumsteht, sondern die Kundin oder der Kunde ist unglücklich, weil das Essen kalt ankommt und nicht in der richtigen Qualität. Und dann entwickelt sich zum Teufelskreis. Genauso umgekehrt, Fahrer kommt zum Restaurant, wartet aufs Essen, eine Viertelstunde ist wieder schlecht für den Fahrer und auch wieder schlecht für den Kunden. Also die wirkliche Herausforderung ist, die drei Säulen im Gleichgewicht zu halten und sicherzustellen, dass wir für alle drei dieser Gruppen die Möglichkeit bieten, so miteinander zu interagieren, dass es möglichst reibungslos für alle drei Gruppen erfolgt und jeder sich darauf konzentrieren kann, was er denn eigentlich wirklich aus dem Erlebnis herausbekommen will.
Diese Schnittstellen eigentlich zu optimieren.
Genau. Vielleicht noch eine Frage dazu. Seit Monaten, seit einem Jahr oder so, ist ja das Wort künstliche Intelligenz ja immer und überall. Wenn ich das jetzt einmal so hernehme, wenn ich das so höre und ihr seid abhängig von einigen Partnern dort und da, glaubt ihr, dass jetzt so vereinfacht einmal ausgedrückt künstliche Intelligenz da vieles optimieren kann? Aus meiner Sicht arbeiten da sehr, sehr viele Menschen ja miteinander Hand in Hand. Ich habe jetzt da nicht unbedingt den großen Eindruck, künstliche Intelligenz könnte da jetzt so und so viel weiterhelfen. Täuscht mich das oder gibt es da mitunter Modelle?
Also ich glaube in Teilbereichen definitiv, angefangen von Logistikoptimierung und quasi Routenoptimierung und so weiter. Aber ganz anderes Beispiel, wenn man drüber nachdenkt, auf unserer Plattform sind hunderttausende Produktbilder. Und die kann man natürlich alle über Fotografie erstellen heute. Ob man da vielleicht in der Zukunft künstliche Intelligenz einsetzen kann für manche dieser Aufgaben? Ja, definitiv. Also ich glaube, es gibt einige Bereiche, wo künstliche Intelligenz in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren sicher eine Auswirkung haben wird. Unterm Strich ist es zum aktuellen Zeitpunkt, würde ich sagen, noch eine sehr, sehr menschliche Branche. Und die Zusammenarbeit gerade zwischen den Gruppen, wie vorher erwähnt, das Um und Auf.
Und das autonome Fahren oder beziehungsweise die autonome Zustellung ohne Mensch, die ist nicht in Sicht, oder?
Also ich glaube, da gibt es noch einige Hürden zu überwinden. Und ich glaube, die Technik ist im Zweifel vielleicht deutlich weiter, als es die Gesetzgebung beziehungsweise auch die Infrastruktur ist. Also das ist jetzt, ich glaube, bis dahin werden wir wahrscheinlich noch einmal in deinem Podcast auftauchen und dann können wir dazu vielleicht ein Update geben. Aber ich glaube, kurzfristig müssen wir uns mit dem Thema noch nicht breitflächig auseinandersetzen.
Ich würde es auch noch nicht sehen.
Genau, und wenn ich vielleicht neben zu dem ganzen Thema Inflation, neben den Deals, die ich gerade erwähnt habe, noch einmal einen anderen Punkt ergänzen darf, dann ist das Foodora Pro, das wir seit einigen Monaten jetzt auch in der App live haben. Das ist Foodora Pro. Foodora Pro ist ein Abo-Modell, mit dem man gegen eine geringe monatliche Gebühr sich die Lieferkosten einerseits spart und vor allem, und ich glaube, das ist auch der wesentliche Nutzen dann nochmal zusätzlich für die Kunden und Kundinnen, mindestens minus 15%, also 15% Rabatt bekommt bei allen Restaurants, die teilnehmen und das nicht nur auf einzelne Gerichte, sondern wirklich auf die komplette Karte, während man das Abo eben nutzt. Also sowohl die Lieferung als auch dann bei vielen teilnehmenden Restaurants dann noch einmal entsprechend Rabatt auf alle Gerichte in dem jeweiligen Restaurant. Ich glaube, das ist auch noch einmal ein Zusatzangebot, das für viele gerade das Thema Leistbarkeit noch einmal attraktiver macht und wo wir auch der erste Anbieter jetzt in Österreich sind, der das in der Form zugänglich macht oder im Angebot hat. Also hier Abos für Essen liefern, vielleicht ja nicht das, was jeder schon gewohnt hat, ist also auch hier wieder ein neues Terrain quasi, das wir für die Kundinnen betreten haben.
Wie stelle ich mir das vor? Ist das so ähnlich wie Amazon Prime beispielsweise? Da bezahle ich auch eine monatliche Gebühr, habe aber dann keine Lieferkosten mehr bei den allermeisten Produkten, oder?
Genau, also man kann das sicher ein Stück weit vergleichen, dass man eben eine monatliche Gebühr hat und dann entsprechend Kernleistungen des Services kostenlos oder deutlich vergünstigt sind. Ich glaube, Lieferung ist das eine, ist sicher für viele ein wesentlicher Punkt, aber eben vor allem auch dann noch einmal die zusätzlichen Rabatte bei den Restaurants, wo auch wirklich jetzt laufend noch einmal welche dazukommen, weil das gerade für Restaurants natürlich auch noch mal eine gute Möglichkeit der zusätzlichen Sichtbarkeit auch bei den Kunden ist.
Verstehe, verstehe. Ganz interessante Lösung dann auch, nicht? Weil man sagt immer wieder, nicht? Also speziell Abo-Modelle, nicht? Sind ja interessant, nicht? Und gleichzeitig eine gute Kundenbindung und der Kunde hat einen wesentlichen Vorteil dabei. Ja, liebe Sandra, lieber Herbert, herzlichen Dank für den Einblick jetzt einmal in Foodora, in eine, ja, sehr, sehr spannende Welt mitunter auch, also in einer Plattformtechnologie ja auch mitunter, wenn man das so nennen will, nicht? Oder Economy, weil ihr ja selber nichts kocht, nicht? Und, im Grunde genommen einen Partner zusammenbringt, war sehr, sehr spannend. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Wenn dir der Podcast gefallen hat, ja, dann geh bitte auch gerne mal rein, gib mir gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung, schreib einen Kommentar dazu. Das bringt meinen Podcast wieder nach vorne und ich bin immer gerne unter den Top 10 denn auch. Ja, wir hören uns mit Sicherheit in einer Woche wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann. Ciao, ciao.